wir haben uns jetzt 2 Wochen nicht gesehen.
Ja.
Einmal am Telefon gesprochen, ja. Aber gesehen. Hast du uns vermisst hier?
Ja. Ja.
Bisschen vielleicht.
Bisschen? Ja. 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 Was hast du da am meisten an uns vermisst?
Den Kaffee vielleicht. Ja. Nö, ich wusste ja, dass ich wiederkomme.
Okay.
Und deshalb, da war der Trennungsschmerz nicht ganz so groß. Ja. Ich wusste ja, in 2 Wochen bin ich wieder hier, von daher.
Also du warst jetzt auch nicht 2 Wochen lang traurig?
Nein, ich habe ja auch noch andere Dinge zu tun in meinem Leben und ja. Mit denen habe ich mich dann so lange beschäftigt.
Ja. Was war denn das Schönste, was dir passiert ist ohne uns jetzt in den 2 Wochen?
Ha! Das Schönste?
Steht da auch nicht drauf, ne?
Nee, muss ich mal, das sagen, was das Schönste war, aber ich habe einen wahnsinnig schönen Abend erlebt mit Freunden von mir. Da haben wir eine Podcast-Folge aufgenommen, die morgen rauskommt. Da waren nämlich Marco Michalczyk, das ist ein Dichter, und Lea Weigand, das ist eine Dichterin und Spoken Word Künstlerin. Die waren bei uns zu Gast, da wo ich arbeite, und wir haben einen Podcast aufgenommen und wir haben Texte vorgelesen, also die haben Texte von sich vorgelesen und dann haben wir darüber gesprochen. Und dieses Gespräch ging also aus von diesen Gedichten, aber dann über ganz normale Lebensfragen, zum Beispiel, wie gehen wir mit Wut um oder was können wir von älteren Menschen lernen oder so. Das war wirklich ganz spannend, ja, ne? Ja. Und das war ein wunderschönes Gespräch, das hat fast 2 Stunden gedauert und das war eine total tolle Erfahrung. Kann man sich morgen anhören, der Podcast heißt Cobains Erben.
Ja.
Cobainserben.de, da kommt die morgen raus. Und die Lea ist in der letzten Zeit öfter im Fernsehen zu sehen gewesen, weil die hat, das ist eine ganz spannende Geschichte. Soll ich kurz erzählen, habe ich die Zeit oder was? Oder?
Weiß nicht, wenn die spannend ist.
Also die Lea hat einen Text geschrieben, die war gerade in der Krankenpflegerin-Ausbildung und die hat einen Text geschrieben, der heißt Ungepflegt. Das ist ein Text über ihre Arbeit, über die Schwierigkeiten, die großen Herausforderungen als Krankenpflegerin, aber auch über die schönen Dinge des Lebens. Und diesen Text hat die einfach mal irgendwann in ihrer kleinen Butze geschrieben. Dann hat die den hier und da mal vorgeführt bei solchen Veranstaltungen, wo Texte vorgetragen werden. Und einmal in Hamburg wurde das mit aufgezeichnet. Und dann ist ein halbes Jahr lang nichts passiert. Und dann wurde diese Aufzeichnung ins Internet gestellt. Und auf einmal machte das Bumm. Und dann wurde der Text überall gezeigt. Also der machte plötzlich die Runde, weil ganz viele, gerade auch so, die so aus der Branche kommen, sagen, boah, da hat mir jemand genau das beschrieben, was ich fühle. Und dann war sie plötzlich bei 3 nach 9 in der Talkshow und dann war sie plötzlich bei Eckart von Hirschhausen und jetzt hat sie gerade einen Buchvertrag bei Drömer Knauer unterschrieben, das ist ein ziemlich großer Verlag. Alles aus diesem kleinen Text, ne?
Da habe ich auch mal versucht reinzukommen.
Und das ist wirklich eine tolle Geschichte, die hat sie uns erzählt bei diesem Gespräch und ja, und es ist auch ein ganz hervorragender Text, den sie da geschrieben hat.
Genau, also das war jetzt so Werbung fast.
War ein bisschen Werbung, aber das war auch das Erste, was mir gerade eingefallen ist.
Finde ich gut. Genau. Jetzt wollte ich mich mal so ein bisschen über deine Vergangenheit, also wir haben ja schon dich mit dem Topf auf dem Kopf gezeigt und so weiter. Das ist,
schon länger her.
Vor 2 Wochen haben wir darüber gesprochen. Du hast mir mal erzählt, dass du irgendwann gemerkt hast mit deiner Familie, du passt in Kirche nicht mehr rein.
Mhm.
Und die Geschichte fand ich total spannend.
Ja.
Das ist in deinem Buch, was nicht bei Drömer rausgekommen ist.
Nee.
Und ich finde dieses Buch total klasse. Das heißt
Flucht aus Evangelikalien.
Flucht aus Evangelikalien.
Ja.
Mein Leitungsteam, ihr kriegt das alle geschenkt dieses Jahr Weihnachten. Nur das hier schon mal.
Die lesen das sowieso nicht.
Was?
Und die lesen das nicht.
Das müssen die lesen.
Ach so, die müssen das?
Das würde ich dann mit denen besprechen.
Sonst fliegen die raus aus dem Leitungsteam.
Nein.
Ach so.
Die würden ja freiwillig gehen. Die schmeißen eher mich raus. Aber genau. Aber total gutes Buch.
Ja.
Und da erzählst du diese Geschichte. Ich glaube, Ostern ist das passiert. Du bist mit deinen Kindern in der Kirche
Und wir mussten rausgehen, weil meine Söhne haben beide Autismus. Mittlerweile sind sie schon ganz schön groß, 18 und 20. Aber damals waren sie eben noch klein. Und konnten sich nicht adäquat verhalten, wie man sich in einem Gottesdienst verhalten sollte. Und das hat für uns immer bedeutet, wir müssen dann rausgehen. Und dann saßen wir als Familie, manchmal gibt's ja solche Übertragungsräume, da guckst du dann auf einem Fernseher, was da so passiert, aber du bist ja nicht wirklich dabei. Und das war oft echt komisch, also zu sehen, wir passen irgendwie nicht mehr rein. Vorher habe ich immer reingepasst. Vorher, ich bringe das Fähigkeiten-Set sozusagen mit, was man braucht, um in Kirchenkreisen glänzen zu können. Ne? Das war für mich nie ein Problem und ich habe auch nie ein Problem gesehen oder dass andere Leute ein Problem haben könnten. Das hat auf einmal bei uns nicht mehr funktioniert, weil du ja irgendwie als Familie eine Einheit bist. Und das, worauf du anspielst, war Ostern. Der christliche Feiertag ist eigentlich noch wichtiger als Weihnachten. Obwohl ja. wir Weihnachten schöner finden, weil wir da Geschenke kriegen. Aber an Ostern ist eigentlich der Feiertag, ne? Die Auferstehung von Jesus Christus. Und da mussten wir den Ostergottesdienst verlassen. Das war dann immerhin schon mal Frühling. Das war gut. Wir konnten vor dem Gebäude stehen und haben durch die Fenster reingeschaut. Und die Gemeinde hat da ihre Hosianas gesungen. Und ich habe gedacht, ja super. Und ich stehe davor. Das hat wehgetan. Und dann habe ich gesagt, den Scheiß muss ich mir eigentlich nicht mehr geben in Zukunft. Und das war mein innerer Abschied von Kirche. Wir haben dann auch irgendwann diese Gemeinde verlassen. Die haben sich wirklich redlich bemüht. Also es war jetzt nicht der Punkt, dass die uns nicht haben wollten, sondern der Punkt war, dass die nicht auf uns reagieren konnten und uns nicht den Raum geben konnten, den wir brauchten, damit wir dabei sein können. Die konnten es nicht. Es war ein Systemfehler sozusagen. Und dann habe ich gesagt, okay, brauche ich nicht. Und dann hatte ich 10 Jahre lang keine Kirche oder Gemeinde. Und um ehrlich zu sein, mir hat auch nicht viel gefehlt. Mir ging es eigentlich ganz gut.
Ja, das beschreibst du in deinem Buch dann, wie du über Kunst tatsächlich so ein... Das war auf einmal dein Bezug zu Gott.
Ja, also. Ja, erstmal tauchte Kunst in meinem Leben auf als etwas, was plötzlich irgendwie da war, was mich irgendwie überfordert hat, weil ich damit gar nicht so richtig... Weil ich nicht wusste, wo das herkommt. Es war ein Verhalten... Also ich habe ganz unwillkürlich auf Druck reagiert, auf Schwierigkeiten im Leben und das war meine Art, damit umzugehen, mir eine gewisse Form von Erleichterung zu verschaffen, mal was abzugeben, was rauszulassen und ich gedacht habe, okay, jetzt geht's mir ein bisschen besser. Das war irgendwie so ein Überlebensinstinkt, ne? Und dann habe ich darüber aber nachgedacht, weil ich ein Mensch bin, der über viele Dinge nachdenkt und ich habe mich halt gefragt, was machst du hier eigentlich? Wo kommt das jetzt her? Und diese Dinge, die ich da gemacht habe, die Bilder, die ich gemalt habe, die Lieder, die ich geschrieben habe, die hätten jetzt in meinem Kirchenkontext auch nicht stattfinden können. Da hätten alle Kirchenleute gesagt, das brauchen wir hier nicht, weil du bringst uns ganz durcheinander. Das macht ja mehr so ein bisschen schlechte Laune, was du da machst und ist auch keine schöne Sprache.
Das sagt auch jemand über deine Bilder.
Schlechte Laune.
Fand ich spannend.
Manche sind ja gar nicht schön in Wirklichkeit. Und das wollen sie auch gar nicht sein.
Ja, richtig.
Und aber das ist in Kirche versucht man, manchmal hat man ja ein bisschen das Gefühl, Kirche ist so ein kleines Fluchtraumschiff. So, man setzt sich da rein und vergisst ein bisschen die Sorgen des Alltags, bevor man sich dann wieder mit dem ganzen Alltagsgesumse abgeben muss. Aber in meiner Kunst tauchte das plötzlich auf und es war für mich überlebenswichtig, das zu machen. Und dann habe ich darin auch eine spirituelle Kraft entdeckt. Dann habe ich plötzlich gemerkt, in der Kunst und in der künstlerischen Arbeit spüre ich eine Nähe zu Gott, die mir dann inzwischen abhanden gekommen ist, wenn ich zum Beispiel Lobpreislieder singe oder irgendwelchen Ritualen beiwohne, die in Kirche halt passieren. Weil da hat wirklich eine Entfremdung bei mir stattgefunden. Weil ich gemerkt habe, diese Dinge helfen mir gerade nicht, die retten mich nicht. Es gibt plötzlich, musste andere Dinge entdecken, die mir wirklich tatsächlich geholfen haben, ich nenne das jetzt spirituellen Fragen, zu geistlichen Fragen, zu Fragen des Lebens, zu die Frage, wer bin ich, wie bin ich hierher gekommen, wie komme ich hier wieder raus, wo geht mein Weg überhaupt hin, ist das sinnvoll, folgt es einem Plan, ist das total random, bin ich hier einem Zufall ausgeliefert, das sind ja alles ganz tiefe spirituelle Fragen. Und natürlich versuchen auch unsere Formen, die wir in Kirche anwenden, darauf irgendwie zuzunehmen, aber die haben mich nicht befriedigt. Ich habe gedacht, nee, das geht mir nicht weit genug. Meine Situation ist krasser als das, was du mir da gerade auf der Leinwand zeigst. So. Und dann musste ich mir neue Wege suchen. Die Kunst war da für mich eine Hilfe.
Ja, finde ich total spannend, weil im Prinzip hat ja Kunst das gleiche Schicksal erlitten wie deine autistischen Söhne. Die haben früher war es tatsächlich mal so, dass wenn du an Kunst gedacht hast, hast du auch an Kirche gedacht. Und wenn du an Kirche gedacht hast, hast du an Kunst gedacht. Das war irgendwie zusammen. Und irgendwann passte Kunst nicht mehr in die Kirche rein.
Das stimmt. Das hat auch ein bisschen mit der Kunst selber zu tun, weil die Kunst irgendwann zur Kirche gesagt hat, was du machst, kann ich schon lange. Ich brauche dich nicht. Ja. Kunst braucht ja immer Geldgeber. Ist ja ganz, also Künstler brauchen eigentlich Leute, die sie dafür bezahlen, für das, was sie tun. Normalerweise verlangt niemand nach dem, was Künstler so machen. Und deshalb ist es schön, einen Auftrag zu haben. Dann muss man leider eine Dienstleistung machen. Aber dann haben die Künstler der Vergangenheit sozusagen in den Aufträgen, die sie gearbeitet haben, haben Wege gefunden, eine eigene Sprache zu sprechen und darin in diesen Bildern, die sie dann im Auftrag hatten, plötzlich Räume zu öffnen, wo alle gesagt haben, huch, was ist denn hier los? Ne? Das ist das, wo Kunst gefährlich wird. Wenn Kunst das macht, wonach niemand gefragt hat, sagen alle Leute, dann werden alle nervös und sagen, was machst du da? Das wollten wir gar nicht von dir. Er sagt, die Kunst wollte ich aber gerne. Und das ist immer schon so eine Spannung gewesen. Und in der Moderne, in der künstlerischen Moderne hat die Kunst gesagt, ich brauche dich nicht, Kirche, ich mach das alleine. Fragen nach dem Leben zu stellen, nach dem Menschsein, nach dem, was nach dem Tod kommt, kann ich alles selber, brauchte ich nicht. Sogar Fragen nach Jesus zu stellen, nach der Bedeutung des Kreuzes und so, brauche ich auch Kirche nicht für. Und dann hat die Kirche gesagt, nee, warte mal ganz kurz, warte mal, bleib mal kurz bei mir, also lass uns doch weiter noch zusammenarbeiten. Aber das, seitdem ist es eine ganz spannungsvolle Verbindung. Und wenn ihr jetzt hier meine Bilder anguckt und sagt, ja, pff, macht mir jetzt aber keine gute Laune, ne? Dann sag ich als Künstler, na super, das ist doch genau das, was ich will. Und dann sagst du, na nee, ich komme ja hierher, um mich gut zu fühlen. Und dann sag ich, dann ist deine Religion aber ziemlich flach, meiner Ansicht nach. Da gibt's noch ein bisschen mehr im Leben und im Glauben, als dein bisschen Wohlfühlen am Sonntagmorgen.
Was glaubst du denn, fehlt uns, weil wir so viel Kunst verloren haben in Kirche? Also wie könnte das wieder zusammen?
Also unsere Glaubenstradition, aus der, glaube ich, wir hier auch stammen, wir haben vor allen Dingen die Kontemplation verloren. Andere Traditionen sind stärker. Also Kontemplation heißt, auf dich wirken lassen, dem Heiligen begegnen, mal gucken, was dann passiert. Also sozusagen Räume zu öffnen, wo du nicht von vornherein weißt, was gleich passiert, ne? Die Begegnung mit Gott, die Begegnung mit dem Heiligen. Und ein Kunstwerk zu betrachten ist ganz ähnlich. Das ist ja so unbefriedigend. Du guckst da hin und sagst, ich weiß nicht, was das bedeutet. So. Und dann ist die Entscheidung, bleibst du und schaust mal, was passiert. Also lässt du die Begegnung zu. Jede Begegnung braucht Zeit. Oder sagst du, nö, habe ich keine Zeit für. Und gehst weiter. Wenn du weitergehst, passiert gar nichts. Stehen zu bleiben und auf dich wirken zu lassen, das ist sozusagen Kontemplation. Also das ist das, was, dann beginnt was. Dann kann ein Dialog stattfinden. Und das kennen wir aus dem Gebet auch, ne? Oder aus meditativen Formen oder vielleicht Achtsamkeitsübungen oder vielleicht sich einfach mal hinsetzen an einem schönen Ort, Ruhe, ruhig zu werden, zu lauschen. Das ist alles Kontemplation. Und unsere Glaubenstradition, also unsere christliche Glaubenstradition, ist da recht schwach bestückt, würde ich sagen. Und die, Kunst könnte uns vielleicht wieder ein bisschen mehr dazu hinführen. Der Punkt ist, das ist ergebnisoffen. Da kommst du nicht am Ende raus mit der Aussage, gib dein Leben dem Herrn Jesus und dann wird alles gut oder so. Ne? Du weißt nicht, was dann passiert. Das ist halt das, was uns nervös macht. Aber das ist auch, da ist eben ganz, ganz viel zu gewinnen.
Oh, jetzt kommen wir zu der Frage, vor der ich ein bisschen Angst habe, die ich aber unbedingt stellen will, ja. Weil diese Herren da sitzen, aber ich habe sie schon drauf vorbereitet. Okay, du würdest zum Beispiel sagen, dass also so eine Riesenkirche wie Hillsong, die jetzt ganz viel Musik produziert, die jetzt Kirchen singen und so weiter, die sagen, ja, aber wir haben es ja anders gemacht, wir haben ja die Kunst wieder zurück in die Kirche gebracht, ja. Indem wir coole Musik machen und du sagst, das ist aber gar keine Kunst.
Ja, ich würde es nicht erst...
Ohne dem Höni weh zu tun.
Nein, ich will niemandem weh tun. Das ist sowieso... Also ganz pauschal kann man das nicht sagen, dass Lobpreis keine Kunst sein kann. Die Frage ist, welches Verständnis von Kunst du hast. Was ist das, Kunst? Ne? Und da gibt es unterschiedliche Antworten auf die Frage. Und die verändert sich auch im Lauf der Zeit immer wieder. Das ist halt das Problem. Deshalb ist es so schwer, auf die Frage zu antworten, was ist Kunst? Weil das ein wahnsinnig schillernder Begriff ist. So.
Also ganz einmal, die Konfis, die jetzt hier waren, die haben die Frage beantworten sollen.
Ja.
Und eine Antwort war, Kunst stellt gute Fragen.
Ja, genau. Und
die andere Antwort war, Kunst löst Gefühle in mir aus, die ich vorher gar nicht hatte, ja. Die mich irgendwie aber auch zu Aktionen...
Super. Ja. Ja, genau. Das kann Kunst. Ja, ja. Genau. Ja.
Aber das macht Lobpreis das nicht auch?
Lobpreis, also das kommt jetzt wirklich darauf an, welche Lieder du vor dir hast. Aber viele Lieder geben mir nicht wahnsinnig viel Spielraum. Die gewähren mir nicht wahnsinnig viel Spielraum. Also ein gutes Kunstwerk lädt mich ein, dass ich darüber nachdenken kann. Es ist nicht sehr eindeutig, sondern es öffnet sich ein gewisser Deutungsraum, in dem ich mich bewegen kann. Und ein gutes Kunstwerk ist so, dass ich da immer wieder dahin zurückkehren kann und vielleicht nochmal was Neues entdecken kann. Weil ich vielleicht was Neues mitbringe. Ich habe vielleicht eine neue Erfahrung gemacht. Mir ist was Neues eingefallen. Ich kehre zu dem Kunstwerk zurück und dann denke ich, warte mal, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das passiert ja bei Bibeltexten auch übrigens. Bibeltexte sind ja auch Kunstwerke. Und das ist ja das Fantastische, dass du immer wieder zu demselben Bibeltext zurückkehren kannst und sagen kannst, oh, jetzt habe ich schon wieder gerade was völlig Neues entdeckt. Ne? Ehrlich gesagt, diesen Spielraum bieten die allerwenigsten Lobpreislieder. Die sind relativ eindeutig. Also der Spielraum ist nicht sehr groß da drinne. Und dann ist es so, ist mir gerade eben auch ein bisschen aufgefallen, also da wird so ein Bildrepertoire abgerufen, was wir so kennen, so ein bisschen aus der Bibel, ein bisschen aus der christlichen Tradition. Der Kampf, die Knie, die erhobenen Hände, alles klar, jick, fertig ist der Text, ne? Und das bietet mir als jemand, der gerne darüber nachdenkt, der gerne auch darin bleiben möchte, bietet das nicht so wahnsinnig viel. Natürlich ist ein Lobpreislied nicht nur Text, das ist auch noch Musik. Bei Kunst ist es nicht nur wichtig, was gezeigt wird, sondern auch, wie es gezeigt wird. Also die Form spricht genauso stark und laut wie Text oder der Inhalt. Und auch da könnten Lobpreislieder, sag ich mal, also ja, nicht ganz so schlicht sein. Ja. Mehr Raum geben, so, ne? Weil die Form, die wir wählen, ist natürlich auch eine Aussage über uns selbst. Warum wollen wir diese Form haben? Jetzt viele Lobpreislieder, die wir singen, sind so ein bisschen, haben so Volksliedcharakter und das ist ja fantastisch. Wenn du in Irish Pub gehst und da spielt einer, das ist auch Volksmusik, aber das ist wow, ne? Das ist da kommt eine ganze Tradition, eine ganze Kultur mit. In dieser Kultur kannst du leben, finde ich. Und dann singt er vielleicht ein Liebeslied und das ist ein ganz schlichter Text, ne, über die Frau, die er liebt oder den Mann, die sie liebt, keine Ahnung. Und genau, und Lobpreislieder sind ja im Prinzip auch Liebeslieder, könnte man sagen. Von daher, okay, warum nicht? Schön. Ja. Wenn es mir ein bisschen mehr sozusagen größere geistige Spielwiese bieten würde, wäre ich gerne so bereit zu sagen, okay, lass uns uns Kunst nennen. Ja. Ist aber häufig nicht der Fall, finde ich.
Ja, sehe ich auch so. Also ich vermisse manchmal, so wenn ich so einen Singer-Songwriter mir an, da gibt's auch viel Mist, ne? Aber ja. So manchmal will ich, dass meine Reaktion ist. Ich bin gerade total traurig und total wütend und das fehlt mir manchmal, weil und ich muss dann singen, wie glückselig ich gerade bin. Das ist aber auch echt schwer. Mit dem Singer-Songwriter, das ist auch nicht drauf angelegt, dass jetzt 50 Leute das Ding mitspielen.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, und das ist auch wiederum, da muss man auch den Lobpreis ein bisschen in Schutz nehmen, weil es ist Musik für den Gottesdienst und es sollen ja gemeinsam gesungene Gebete sein. Und insofern ist es auch wiederum nachvollziehbar, dass diese Musik sagt, komm, wir nehmen euch alle mit, wir geben euch einen klaren Weg vor, den können wir gemeinsam gehen. Deshalb ist es vielleicht auch überhaupt gar nicht sinnvoll, den Kunstanspruch an Lobpreis zu stellen. Vielleicht sollte man einfach sagen, es muss überhaupt gar keine Kunst sein, weil das ist nicht ihre Funktion, dieser Musik, weißt du? Ja. Und von daher ist es auch gar nicht schlimm, also es ist auch gar nicht eine Herabwürdigung von Lobpreis, wenn ich sage, das ist keine Kunst. Weil es muss nicht alles Kunst sein. Kunsthandwerk ist auch keine Kunst. Das ist nur einfach, sieht schön aus. Ne? Schöne Kerzen drehen, gute Deko, leckeres Essen kann Kunst sein, aber Hauptsache es schmeckt. Also das ist halt.
Mein Essen ist immer Kunst.
Ja, von daher ist es.
Richtig.
Ich finde es überhaupt kein Problem zu sagen, Lobpreis ist keine Kunst. Das ist, das ist kein Problem. Das ist keine Herabwürdigung von irgendwas. Genau.
Eine Frage habe ich noch. Das hat mit einer Geschichte zu tun von einem alten Mann, der ist jetzt fast 90, der heißt Siegfried.
Ja.
Genau. Und Siegfried habe ich in meiner Gemeinde vorher gehabt. Und wir haben jetzt hier 2 Wochen lang darüber geredet, wie wichtig Kunst ist und was das mit uns machen kann und was uns fehlen würde, wenn wir es nicht hätten. Und wie wichtig da ist es, kontemplativ zu sein und so. Und Siegfried konnte damit nichts anfangen.
Ja,
kommt ja vor. Also wenn wir zum Beispiel gesungen haben, manchmal haben wir auch künstlerisch wertvolle Sachen gesungen sogar. Manchmal Lobpreis, also da konnte er auch nichts mit anfangen. Alles, was so mit Gefühl zu tun hatte, alles, was mit Kunst zu tun hatte, war so seine Antwort immer, hoffentlich ist der Scheiß bald vorbei. War viel zu höflich, hat er nie so gesagt, aber da im Prinzip gedacht, hoffentlich ist dieser Mist bald vorbei. Ja. Und dann kommen wir zum Wort und dann die Predigt und sich intellektuell mit irgendwas beschäftigen. Das war sein Ding. So,
ja,
ne?
Ja.
Und ich hatte immer das Gefühl, oh, dem fehlt doch eine Sprache.
Mhm.
Und der tat mir so leid.
Mhm. Ja gut.
Und ich hatte immer das
Gefühl... Hast dein ganzes Leben geschafft, so, ist okay.
Oder? Ja, ich hatte immer das Gefühl, ich muss ihn bekehren.
Naja.
Hast du manchmal das Gefühl, dass du mit Kunst, dass du Leute zur Kunst bekehren musst?
Ja, ein bisschen. Also ich kann das verstehen, was du sagst, dass man das Gefühl hat bei Leuten, ich würde dir gönnen, dass du noch etwas... eine andere Ebene findest im Leben, eine neue Möglichkeit, Dinge zu erleben. Die würden dich bereichern, die würden deine Lebensqualität erhöhen. Und das würde ich mir manchmal wünschen, ja. Aber ich kann das auch akzeptieren, wenn Leute sagen, brauche ich nicht. Es ist halt so, dass wir alle, grundsätzlich alle, irgendwo doch auch in unserem Leben ästhetische Entscheidungen treffen. Das fängt mit unserer Kleidung an, mit der Frisur. Wenn wir noch Haare haben, dann können wir da... Und ja, darauf Einfluss nehmen.
Ein Glück,
ne? Wie die ja aussehen, ne? Und wir richten unsere Wohnungen ein und all das sind ästhetische Entscheidungen, die wir treffen. Wir treffen damit Aussagen über uns, die wir nicht in Worte kleiden können. Was bedeutet diese Topfpflanze da bei dir in der Ecke? Weiß ich nicht, mag ich halt. Ja, was soll die denn sagen? Ja, gar nichts, sie passt zu mir. Aha, okay, es ist aber eine Aussage über dich. Du möchtest gerne, ich mag grün. Aha, ich mag gerne, dass da was Lebendiges steht. Ja, das ist ja schön. Das ist eine Aussage über dich, ne? Wir treffen lauter solche Aussagen über uns und das ist eine Form, wie wir uns selbst verstehen und wie wir auch die Welt verstehen und wie wir uns in der Welt verorten. Das ist auch ein Mensch, der sagt, ich kann damit nichts anfangen, ich bin mehr so der Kopftyp, ich brauche Worte oder so. Selbst dieser Mensch kann nicht nur in Sprache und Geist leben. Der lebt in der echten Welt mit echten Möbeln und echten Haaren. Und der trifft auch solche Entscheidungen. Und es bestünde die Chance zu sagen, lass uns das doch auch als ein Teil unserer Spiritualität verstehen, zum Beispiel, was der Körper für eine Bedeutung für uns hat, was Düfte, was sinnliche Wahrnehmung für uns bedeuten. Ja, das stimmt, es gibt christliche Traditionen, die sagen, das ist uns alles ganz egal, wir haben mit dem Körper nichts zu tun, wir sind sowieso bald tot und im Himmel, da sind wir wie Engel, ist uns scheißegal. Ne? Aber in Wirklichkeit leben wir auf dieser Erde, hier in dieser Welt und würden wir es schaffen, diesen Bereich des Körpers und der Sinne mit in unsere Spiritualität einzubeziehen, würde unsere Spiritualität größer werden dadurch. Das würde uns bereichern und es wäre möglicherweise auch für andere Leute zugänglicher. Deshalb ist das mit dem Weihrauch bei den Katholiken gar nicht so eine schlechte Idee. Weißt du? Ich weiß nicht, warum die alles einnebeln, aber es ist schon auch cool, weil das riecht und du siehst es und du denkst, oh, hier ist, glaube ich, gerade was total Heiliges unterwegs, ne? Weil der Rauch durch überall rumwabert.
Kumpel von mir war in München in so einer Riesenkirche, wo mit so einem Riesenkirchturm, der Weihrauch schwenkt da nach oben und dann haben sie gechantet, Herr, lass unsere Gebete aufsteigen zu dir.
Mega,
du
oder?
Du konntest richtig sehen, wie die Gebete aufsteigen.
Da siehst du die Gebete aufsteigen.
Hammer.
Genau. Und überhaupt so eine Körperfreundlichkeit würde ich mir für unsere Glaubenstradition manchmal wünschen, ne? Essen. Dass Essen eine spirituelle Handlung ist. Dass du das schmeckst und genießt und dann merkst du, wie es dich stärkt und so. Und dann zu sagen, also wenn das spirituell ist, finde ich, sagst du, danke Gott für das Essen, sagst du anders. Finde ich.
Ja.
Weil dann sagst du das nicht mehr aus Pflicht, weil irgendwie muss man sich ja bedanken, sondern du denkst so, ja, das ist hier gerade wirklich eine geistliche Erfahrung, die ich mache. Diese tolle Pizza und dieser Schluck Wein, wow, danke Gott. Und weißt du, wenn das Teil von Spiritualität ist, diesen Raum könnte Kunst eröffnen. Das wäre dann eben eine Spielform, aber längst nicht die einzige.
Der Apfelschmandkuchen heute Morgen, der hat das.
Der war auch gut.
Der war klasse.
Der war sehr gut, ja. 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 Danke,
genau.
Gott.
Ja. Das ist übrigens auch die Dame mit den Links, die den gemacht hat. Die hat auch deine links gedrehten Schnecken.
Ah, die links gedrehten, muss ich nochmal
mehr über die Schnecken. Also ihr müsst euch nochmal unterhalten über Apfelkuchen und links gedrehte Schnecken.
Sehr gut. Ja. Genau.
Genau. Super. Dann sind wir erstmal, du erzählst uns nachher ja noch...
Eine Kleinigkeit. Aber ganz kurz.
Aber eine gute Kleinigkeit.
Eine Kleinigkeit.
Nämlich warum Kunst so wahnsinnig wichtig ist, gerade jetzt.
Ja.
Da freue ich mich auch schon total drauf.
Okay.
Aber vorher singen wir noch ein bisschen.
Ja, gut.
Weil das ist ja auch gut.
Ja.
Wir wollen jetzt mal was im Gottesdienst machen, was man sonst nie macht. Ich habe gemerkt, dass ich diese Bilder, ich brauchte die nicht komplett erklärt, aber ich brauchte immer so 2, 3 Ideen, worum es in dem Bild geht. Und ich habe das total genossen. Bevor ich auf die Konfis losgelassen worden bin, hast du mir das am Telefon einfach mal so jedes Bild erklärt. Da hatte ich die Bilder und ich habe dann, deine Ausstellung gibt's ja auch online, ich habe dann immer geguckt, ob ich das gleiche Bild finde, was du erklärst. Und wir dachten, wir stehen einfach mal alle auf und der Professor Gofi erklärt uns 2 seiner Bilder. Also ihr müsst jetzt alle Gofi hinterherlaufen und genau, und du erklärst dann 2 deiner Bilder. Das ist mal was ganz anderes.
Okay, ihr steht ja schon hier, dann gehen wir doch einfach mal zu der roten Antilope. Genau, also das ist die rote Antilope. Die, als ich dieses Bild habe ich fast vollständig mit einem Virtual Reality Headset gemalt. Also das heißt, ich hatte dieses Ding auf dem Kopf und die Controller in der Hand und habe mich dann also virtuell in meinem Malatelier befunden. Eigentlich in meinem Wohnzimmer. Meine Nymphensittiche waren dadurch ziemlich nervös. Die sind immer an mir rumgeflottert und haben nicht gewusst, was ich da tue. Und dann habe ich an diesem Bild gearbeitet. Und das Motiv, das ihr seht, könnt ihr selbst erkennen. Es ist also eine Antilope, die über ein umgestürztes Auto springt. Im Hintergrund stehen solche Wohnblocks. Einer davon brennt, der andere ist so ganz schwarz ausgebrannt. Es steht eine blaue Antilope ganz weit hinten im Hintergrund, vor einem Sternenhimmel. Giraffe meine ich natürlich. Ich bin gerade schon, gedanklich wieder weiter gewesen. Eine Giraffe, ja, du hast recht, Bernd. Das ist tatsächlich eine Giraffe, man kann sie so gut erkennen an dem langen Hals. Und der Mond, es steht ein Mond im Himmel, der tropft. Und das ist alles ein ziemlich komisches Bild. Es wirkt apokalyptisch. Und das ist es auch. Der Boden, über dem also die Antilope springt, wirkt so wie Wellen, die sich so bewegen. Das Thema, was mich da beschäftigt hat, war das Thema Flucht. Flucht nach Europa, Flucht aus Europa. Die Antilope ist ein Tier, das jetzt normalerweise nicht in Europa wild lebt. Hier kommt sie plötzlich reingesprungen, wenn das möglicherweise ein europäisches Land ist. Das heißt, das Thema Flucht hat mich beschäftigt. Im Hintergrund die Blöcke, als ich das Bild gemalt habe, die waren gerade ganz prominent in allen Nachrichten und in allen Zeitungsartikeln, weil das waren eben Wohnblöcke, die so in der Ukraine standen. Die haben mich sozusagen inspiriert. Die sahen nicht ganz genauso aus, aber so ähnlich sahen die häufig aus. Und die haben oft auch gebrannt oder waren vollkommen schwarz ausgebrannt oder so. Und diese Thematik beschäftigte mich gerade sehr stark und irgendwie auch das ganze Gefühl, das ihr sicher auch kennt, so eine gewisse Unsicherheit, was passiert hier eigentlich gerade, was passiert jetzt plötzlich auch in ganz schön nächster Nähe zu uns, die Ukraine, okay, die ist schon noch ein bisschen weit weg, aber es sind so die Ränder Europas, hat dieser Krieg eigentlich was mit uns zu tun? Die Flüchtlingsproblematik hat natürlich was mit uns zu tun. Die Tatsache, dass Menschen im Mittelmeer sterben auf der Flucht zu uns oder an irgendwelchen Grenzzäunen von irgendwelchen Polizisten verprügelt werden, das hat schon auch irgendwie was mit uns zu tun. Und wie gehen wir eigentlich damit um? Bahnt sich da eine große Katastrophe an? Bietet das aber möglicherweise auch Chancen für uns, für Europa? Das sind alles so Fragen, die ich mir stelle. Und die dieses Bild gar nicht beantwortet. Das würde ein Bild überfordern und das würde das Bild schlecht machen, wenn das jetzt dir irgendwelche Antworten liefern würde. Sondern es öffnet dir den Raum und es begegnen dir hier merkwürdige Dinge, über die du nachdenken kannst, wenn du möchtest. Ich habe diesen Boden so wellenartig so angelegt, weil ich auch so ein bisschen an das Mittelmeer anspielen wollte. Also es sieht zwar irgendwie doch mehr so aus wie eine Wüstenlandschaft. Es wird ja auch durch die Wüste geflüchtet. Es wird ja übrigens auch über den Sinai nach Israel zum Beispiel geflüchtet oder zumindest versucht. Also die Fluchtrouten gehen ja in alle Richtungen auf der Welt. Es sind ja Millionen von Menschen zurzeit auf der Flucht. Bei uns kommen die Leute häufig eben übers Mittelmeer oder über die Ostbalkanroute an. Aber das wollte ich damit reinnehmen sozusagen. Ja, und mehr will ich dazu nicht sagen. Das ist nur so ein Appetizer. Wenn du möchtest, kannst du dir das noch ein bisschen länger angucken. Und wenn wir schon mal alle hier sind, können wir uns ja mal das Bild da an der Wand anschauen. Da kommt man vielleicht nie so dran vorbei. Das ist viel schlichter. Das heißt Woman, Life, Freedom. Da kann man gar nicht so wahnsinnig viel dazu erzählen. Aber Woman, Life, Freedom ist der Kampfruf gewesen der iranischen Frauen, als die aufgestanden sind gegen das Regime und gesagt haben, wir wollen dieses Kopftuch nicht mehr tragen. Dann haben junge Mädchen ihre Kopftücher abgerissen in den Schulen, haben sich vor das Bild des Ayatollah gestellt, das da hängt, und ihm den Mittelfinger gezeigt und haben gerufen, Woman, Life, Freedom. Und das ist ein Ruf, den die kurdischen Widerstandskämpferinnen eigentlich sich ausgedacht haben. Bei den Kurden kämpfen ja Männer und Frauen direkt miteinander, völlig unterschiedslos sozusagen. Die sind genauso ausgebildet militärisch wie die Männer auch. Und das ist eigentlich deren Kampfruf, den haben die iranischen Frauen übernommen. Und ich befinde mich manchmal in der Situation als Künstler, auf mich kommen, strömen diese Nachrichten auch ein, wie auf euch auch, wenn ihr sie bewusst wahrnehmt. Und manchmal fragt man sich, was kann ich eigentlich tun? Was kann ich da schon tun? Ich habe dafür wahnsinnig viel Bewunderung gehabt, für den Mut dieser Frauen. Es sind jetzt ja gerade wieder, es ist eine 16-Jährige gestorben, weil sie von der religiösen Polizei verprügelt worden ist und dann ins Koma gefallen ist und gestorben ist, weil sie das nicht richtig getragen hat oder gar nicht getragen hat, ich weiß es nicht. Ich bewundere den Mut und ich weiß nicht, was ich da machen soll, wie ich mich beteiligen kann. Und ich habe dann einfach, das soll so ein flatterndes Tuch sein. Manche sagen, das sieht aus wie ein Wal. Ich habe keine Ahnung, aber ja, wie ein Wal, ne? Und eine Frau, die das betrachtet hat, hat gesagt, ich mag dieses Bild so besonders gerne, weil für mich lebt das Ding irgendwie auch. Das flattert nicht einfach nur, das sieht für mich aus wie eine kraftvolle, lebendige Bewegung nach vorne. Und deshalb mag ich das gerne. Ich weiß nicht genau, was ein flatterndes Tuch oder ein herabsegelndes Tuch oder ein Tuch, das aussieht wie ein Wal, was für eine Bedeutung das haben kann. Aber manche knüpfen an das Bild an und sagen, das möchte ich gerne bei mir im Wohnzimmer haben. Das erinnert mich daran, an diese Situation, vielleicht auch daran, dass es wichtig ist, für die eigenen Überzeugungen aufzustehen. Ja, und ich weiß nicht, wo gucken wir jetzt hin? Jetzt zeige ich euch noch das kleine Bild da hinten. Das ist auch sowas, wo man vielleicht ein bisschen rätselnd davor steht. Das heißt Visiting Masada. Masada ist die Festung in der Wüste, in der judäischen Wüste, auf die sich die Hebräer zurückgezogen haben im ersten Jahrhundert nach Christus, als die Römer Jerusalem eingenommen haben, erst über lange Jahre belagert haben, bis es zu katastrophalen Zuständen in der Stadt kam. Und dann hat sich eine kleine Zahl von Juden auf diese Festung, das ist so ein Felsen in der Wüste, zurückgezogen. Und da haben sie ausgeharrt, bis die Römer Rampen gebaut haben, sodass sie also kurz davor standen, diese Festung wieder einzunehmen. Und dann haben die sich alle kollektiv umgebracht. Ich glaube, es gab ein paar Männer, die alle getötet haben und am Schluss sich selbst. Die wurden irgendwie ausgelost. Mittlerweile ist Masada ein Gedenkort für die israelische Armee, die IDF. Wenn du da mal zu Besuch bist, dann und du bist vielleicht Pazifist oder so, dann wirst du geradezu davon erschlagen, von der Glorifizierung der israelischen Armee. Das war, fand ich persönlich sehr, sehr schwer auszuhalten. Ich habe den Kriegsdienst verweigert, würde ich heute vielleicht nicht mehr unbedingt machen, aber ich habe ein Problem mit militärischem Gedöns, und das war als Turi schwierig. Und wenn du dieses Bild, also das, was schwarz-weiß ist an dem Bild, das ist die Ebene, die Wüstenebene vor der Festung. Das habe ich also runter fotografiert von oben, von der Festung runter. Das Bunte, das ist ein Hausdach aus Tel Aviv. Das habe ich fotografiert und das hat natürlich die falsche Perspektive. Dann gibt es links einen kleinen Nymphensittich, der die Flügel spreizt. Der gehört mir, der heißt Marx. Sein Kumpel heißt Engels, also Marx und Engels wohnen bei uns zu Hause. Und rechts unten das Orange, dieser orange Punkt, das ist eine Katze aus Papier. Ich habe eine Katze auf Papier aufgemalt, die angemalt und dann da quasi reinkopiert. So, und das bedeutet, dieses Bild hat vier unterschiedliche Perspektiven. Und das war, fand ich, für dieses Bild für mich persönlich spannend. Ich wollte gerne ein Bild mit vier unterschiedlichen Perspektiven haben, die alle zusammen im selben Bild sind und das trotzdem irgendwie vielleicht funktioniert. Weil ich gedacht habe, So ist das Leben irgendwie, ne? Wir versammeln uns alle hier in diesem einen Raum. Wir sind eine Gemeinschaft von Leuten, aber es versammeln sich hier ganz, ganz viele unterschiedliche Perspektiven auf das Leben. Wir sehen Dinge unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Werte, unterschiedliche Vorstellungen. Und irgendwie schaffen wir es aber trotzdem, uns nicht gegenseitig an die Gurgel zu gehen, sondern es auszuhalten, dass wir hier alle lebendig wieder rauskommen. Ne? Das ist auch eine Leistung. Und das ist so ein bisschen, das bringt dieses Bild für mich mit, so unterschiedliche Perspektiven, trotzdem eine Sache, ein Traum, wenn wir das hinbekommen, ist es ein Traum, genau. Ja, das sind so die anderen Sachen, keine Ahnung, ich habe es gesagt, ein Bild ist ein Raum, man kann den betreten, man kann es auf sich wirken lassen oder dran vorbeigehen, das ist einfach nur, jedes Bild ist eine Einladung sozusagen, die kann man annehmen oder nicht, das liegt ganz bei euch. So, jetzt muss ich aber aufhören, weil es dauert, ne? Ich muss noch was über Banks reden. Soll ich direkt weitermachen? Ja, dann setzen wir uns mal alle wieder schön auf unseren Platz. Es ist auch kalt geworden. Ne? Während ihr aufgestanden seid, ist er kalt geworden. Ja, also man kann sich natürlich die Frage stellen, warum es sinnvoll ist, in Zeiten wie diesen sich über Kunst Gedanken zu machen. Ich habe es gesagt, Israel, ihr habt die Nachrichten aus Gaza mitbekommen, ihr habt vorher mitbekommen, wie die Hamas-Terroristen Menschen geschlachtet und bei lebendigem Leib verbrannt haben, Schwangere getötet haben und so weiter. Der Krieg in der Ukraine läuft jetzt schon seit langer, langer Zeit. Ich habe gelesen gestern, die Soldaten werden allmählich kriegsmüde. Sogar Selenskyj wird allmählich müde, ist genervt von seinen westlichen Verbündeten, weil er sagt, wir kriegen einfach nicht genug Unterstützung, um diesen Krieg zu beenden. Müsste man nicht über andere Dinge sprechen, über Nächstenliebe oder über Barmherzigkeit oder so? Warum gerade Kunst? Ich fand es interessant, jetzt gerade in Tel Aviv werden in einem Parkhaus Care-Pakete gepackt für die Familien, die in Not geraten sind. Und während die Leute da arbeiten, spielt ein Streichorchester Musik. Weil die gesagt, das sind Profis, professionelle Musiker, weil die gesagt haben, wir möchten gerne irgendwas tun, um euch zu helfen. Jetzt spielen wir euch Musik. Und ich habe neulich, das war gestern oder vorgestern, im Guardian, der Zeitung The Guardian, da gibt es eine Kolumne, eine tägliche Kolumne, da schreibt ein junger Palästinenser, der gerade jetzt in Gaza ist und jeden Tag um sein Leben fürchtet, der schreibt jeden Tag, wie sein letzter Tag gelaufen ist. Es ist fürchterlich, was der erlebt. Aber neulich hat er geschrieben, ich wünschte mir so sehr, einfach nur Musik zu hören oder mit Leuten über Musik zu sprechen. Das ist das, was ich mir am meisten wünsche. Normalität, Schönheit. Aber ich muss hier immer flüchten vor den Bomben und wir müssen zusehen, dass wir irgendwo Wasser finden und was zu essen. Das ist schon erstaunlich, wie wichtig das dann eben doch ist. Ne? Ich habe in Jerusalem gibt es das diese Gedenkstätte, dieses Museum Yad Vashem. Da wird die Geschichte des Holocaust erzählt und es wird dir in Räumen gezeigt, wie die Zustände waren. Und das ist ein wahnsinnig beeindruckender, aber auch wahnsinnig bedrückender Ort. Und da gibt es einen Raum, der ist dem Ghetto in Warschau nachgestaltet. Es ist fast so ein bisschen, da steht so ein Eisenbahnwaggon drinne und man sieht so ein bisschen ruinenhafte Räume, durch die man durchgehen kann. Das soll also an das Ghetto erinnern. Und wenn man dann einen Raum betritt, läuft da ein Video in Schleife und da ist der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky zu sehen. Der lebt mittlerweile nicht mehr, aber die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht. Das war mal ein ziemlich berühmter Literaturkritiker, der auch eine ziemlich erfolgreiche Fernsehsendung hatte, wo er Literatur zerrissen hat und so. Ein ganz beeindruckender Mann, ziemlich scharf. Ist nicht schön, wenn der einen verrissen hat, aber es war sehr amüsant dabei zuzusehen, wenn er es getan hat. Der Marcel Reich-Ranitzky ist im Warschauer Ghetto, der hat da gelebt und er hat es überlebt. Er war in der Lage zu fliehen. Das hat er geschafft. Und in diesem Film berichtet er vom Leben im Ghetto. Jeden Tag wurden Juden abgeholt. Jeden Tag wurden Leute weggetransportiert und starben. Jeden Tag musste man zusehen, dass man irgendwie was zu essen fand. Die Leute waren vom Hungertod bedroht und so weiter. Und trotzdem haben sie sich in einem Café getroffen und sie haben sich Gedichte vorgelesen und Musik gespielt. Es gab Konzerte, es gab Lesungen. Und man fragt sich, warum hast du Zeit, dich mit solchen Dingen zu beschäftigen, wenn du um dein Leben fürchtest? Ne? Welche Bedeutung hat das? Ich glaube, die Antwort darauf ist, es zeigt dir, dass du Mensch bist. Es gehört zum Menschsein dazu. Du machst dir selbst klar, dass du nicht einfach nur ein Tier bist oder irgendjemand, der vor sich hin vegetiert, irgendeine Existenz, sondern du bist Mensch. Und das erkennst du darin, in der Kreativität, in der Kunst, merkst du, dass du das bist, dass du Mensch bist. Ich habe mich gefragt, woran liegt das wohl, dass es keine menschliche Kultur, keine menschliche Zivilisation ohne Kunst gibt. Du kannst durch die Geschichte gehen, in den frühesten Anfängen, in den ältesten Höhlen, die, ich weiß nicht, wie viele 10.000 Jahre alt sind, finden sich Bilder. Warum? Warum ist das so wichtig für uns? Ich weiß nicht, ob das die Antwort ist, aber es ist schon erstaunlich, dass in den ersten Sätzen der Bibel gesagt wird, Gott schuf, Gott wird uns als Schöpfer zuallererst dargestellt. Komisch, dass das in unserer Religion manchmal so wenig Bedeutung hat, aber Gott wird erstmal als Schaffender gezeigt. Und dann steht da, erstes Buch Mose, erste Kapitel, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, also als Abbild, als Ebenbild. Das heißt, der schaffende Gott schafft sich Geschöpfe, die ihm gleichen. Und dann könnte man als gläubiger Mensch sagen, okay, dann ist es vielleicht gar nicht mal so verwunderlich, dass auch wir schaffen, dass wir gerne schaffen, dass wir am Geschaffenen auch solche Freude haben. Weil wir uns darin eben selbst erleben, weil wir uns darin selbst begegnen und, was wir auch erleben können, darin vielleicht dann auch wieder Gott begegnen können, weil das kann passieren. Ich habe ja vorhin gesprochen über Kontemplation, dass man Dinge auf sich wirken lässt, dass dann etwas passiert. Und wenn du offen dafür bist, das glaube ich, weil ich es erfahren habe, kann dir in solchen Momenten eben auch die Gottheit begegnen. Es können plötzlich Eindrücke passieren oder Ideen kommen, Gedanken kommen, wo du denkst, da sollte ich mal ein bisschen weiter nachdenken, dem sollte ich nachgehen. Das kann passieren. Man kann also auch in Kunstwerken Gott begegnen, aber man braucht Kunst dafür nicht. Man kann sich auch die Natur betrachten oder einfach seine Wohnzimmerwand, das geht auch. Kontemplation ist das Stichwort. Etwas auf sich wirken lassen. Die Frage ist natürlich, wie leben wir Gottes Ebenbildlichkeit? Wie kann man das, wie kann man rausfinden, wie das geht? Und da sagen wir halt als Christen, es gibt ein perfektes Gottes Ebenbild in der Geschichte der Menschheit und das ist Jesus gewesen, Jesus von Nazareth, Jesus Christus. Der Mensch, der zeigt, wie es ist, Gott zu leben, wie Gott zu leben. Gott als Mensch, Mensch als Gott. Was ich am Leben von Jesus so bezeichnend finde, ist, dass er gegessen hat, dass er Räume geschaffen hat, in die er Menschen eingeladen hat, die vorher keinen Raum hatten, weil sie nicht dazugehören durften. Dieser Mensch Jesus hat Menschen geheilt. Das sind auch Schöpfungswunder, hat mal jemand gesagt. Das finde ich einen ziemlich schlauen Gedanken. Dass da etwas Neues geschaffen wird, dass Gesundheit hergestellt wird. Dass Räume geschaffen werden, in dem Menschen auch gesund werden können. All das zeigt Gottes Ebenbildlichkeit. Und das macht ihr hier auch. Das hat mich heute total gefreut, dass es heute Church Brunch war. Weil es ist genau das Richtige. Wir gehen in einen Raum, wir feiern eine Veranstaltung, wir feiern einen Gottesdienst. Und dann kann man gemeinsam essen und gemeinsam reden und gemeinsam genießen. Das ist exakt das, worauf es letztlich hinausläuft. Räume schaffen, in denen unterschiedliche Menschen sich nicht den Schädel einschlagen, sondern miteinander ins Gespräch kommen, gemeinsam essen, das Leben feiern, Gott feiern. Das ist im Prinzip Gottes Ebenbildlichkeit. Kunst schafft solche Räume, aber natürlich nicht nur Kunst. Kunst kann ein Teil davon sein. Aber im Prinzip das, was ihr hier macht, ist exakt dasselbe. Deshalb passt das auch so gut zusammen. Genau. Jetzt weiß ich nicht mehr, ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte. Dankeschön.